Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. Eine Lösung im jahrelangen Asylstreit war wohl noch nie so nah wie jetzt. Heute verhandeln die EU-Innenminister über neue gemeinsame Regeln, welche sich Österreich wünscht. Das besprechen wir gleich mit der österreichischen Migrationsforscherin Judith Kohlenberg. Außerdem geht's nach Litauen. Das Land wünscht sich eine deutsche Bundeswehrbrigade, und zwar dauerhaft vor Ort. Und es geht nach Russland. Dort steht der Co-Vorsitzende von Memorial vor Gericht, weil er klare Worte findet für den russischen Angriffskrieg. Die deutsche Innenministerin wählt inzwischen große Worte, wenn es um die EU-Flüchtlingspolitik geht. Es gebe ein historisches Momentum, sich auf gemeinsame Asylregeln zu einigen. Heute trifft sich Nancy Faeser in Luxemburg mit ihren Amtskollegen und Kolleginnen. Und tatsächlich laufen die Verhandlungen über neue Asylregeln seit ein paar Wochen so intensiv wie noch nie. Was steht zur Debatte? Es soll Asylzentren an den EU-Außengrenzen entstehen. Dort sollen alle Migranten erfasst werden. Asylbewerber mit geringen Aussichten auf Erfolg, die sollen bis zum Ende des Verfahrens in diesen Zentren bleiben und dann direkt abgeschoben werden. Ein Land, das sich schon seit längerem für solche Modelle ausspricht, ist Österreich. Und dort in der Uni Wien bin ich jetzt mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger verabredet. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Frau Kohlenberger, ist Österreich eine der treibenden Kräfte bei der Verschärfung der EU-Asylpolitik, die da heute verhandelt wird?
Ich denke, Österreich wäre es gerne, weil das Thema innenpolitisch ein seit Jahren höchst relevantes ist, womit auch sehr stark Stimmung gemacht wird und womit auch Wahlen gewonnen werden. Das hat man in letzter Zeit immer wieder deutlich gesehen. Und, das muss man schon auch sagen, geografisch betrachtet war Österreich immer schon ein Aufnahmeland von Geflüchteten, hat immer schon größere Fluchtbewegungen, vor allem auch in der Zeit des Kalten Krieges, als Tor zum Westen zu bewältigen gehabt. Es gibt eine große humanitäre Tradition auf der einen Seite, aber es gibt auch geschürt durch rechtspopulistische Parteien sehr starke Ressentiments gegenüber geflüchteten Menschen. Und das ist ein Thema oder eine Gemengenlage, die es für Österreich ganz besonders relevant und wichtig macht, sich auf europäischer Ebene einzubringen.
Neben diesen Asylzentren spricht sich ÖVP-Innenminister Kahner für einen robusten Schutz der Außengrenzen aus. Was schwebt ihm davor über das, was es da schon gibt?
Also ein Vorschlag, der auch und ganz besonders von Österreich vorangetrieben wird, ist ja, dass Asylverfahren nicht nur an den EU-Außengrenzen, also noch auf europäischem Territorium stattfinden, sondern darüber hinaus ausgelagert werden in Drittstaaten. Das wäre ein Teil des EU-Außengrenzschutzes im Sinne von, die Menschen kommen gar nicht mehr bis zur Grenze. Gleichzeitig muss man aber bei diesen Vorschlägen sehr vorsichtig sein. Es gibt derzeit kein wirkliches Exempel, an dem man sich orientieren könnte. Es wird zwar immer wieder Dänemark genannt. Dänemark hat selbst aber verkündet, dass man solche Auslagerungspläne mit dem afrikanischen Land Ruanda vorerst auf Eis gelegt hat, weil eben die völker- und menschenrechtliche Basis für solche Auslagerungen nicht geklärt ist. Hier wäre ich sehr, sehr vorsichtig bis skeptisch, dass es da überhaupt irgendwann einmal eine Lösung in der Richtung gibt.
Und das steht ja heute auch gar nicht zur Debatte bei den Verhandlungen.
Nun, Österreich möchte das einbringen, soweit ich weiß. Ich meine aber, dass das sicherlich nicht eine Einigung erzielen wird. Was ich tatsächlich realistischer finde, ist, dass man Fortschritte macht bei den sogenannten Grenzverfahren, die aus meiner Sicht ja gar nicht diesen Titel verdient haben, weil es sich da eigentlich um eine Vorprüfung handelt, bevor Menschen überhaupt zu einem fairen rechtsstaatlichen Verfahren auf europäischem Boden zugelassen werden. Und da sehen wir tatsächlich eine Verschärfung der EU-Migrationspolitik. Das ist eine Fortführung eines Trends, der sich schon in den letzten Jahren, vor allem seit 2015, ganz stark abgezeichnet hat.
Ihr Innenminister, der fordert ja generell eine härtere Außenpolitik. Ich habe gelesen, eine pauschale Zurückweisung von Migranten wird da gefordert, die keine Chance aufs Asyl hätten. Ist das Konsens in der österreichischen Regierung, in der ja auch die Grünen mitregieren?
Ich glaube, was man wissen muss, um die österreichische Haltung beim Thema Asyl und Flucht zu verstehen, ist, dass hierzulande Rhetorik und Realität sehr weit auseinanderklaffen. Auf der einen Seite haben wir einen wirklich sehr restriktiv geführten Diskurs über die Themen Flucht und Asyl. Da wird von Asylbremse gesprochen, da plakatieren Parteien rechts der Mitte die Festung Österreich. Da geht es darum, sogenannte illegale Migranten, die im Grunde ja nur Schutzsuchende sind, fernzuhalten. Das ist die Art und Weise, wie man über das Thema redet. Auf der anderen Seite aber steht die Realität, und die ist mir schon auch wichtig zu betonen. Österreich ist ein Land, in dem jeder Mensch, der von der Grenzpolizei aufgegriffen wird und einen Asylantrag stellen möchte, auch Zugang zu einem fairen Asylverfahren bekommt. Und das ist mir deshalb wichtig zu betonen, weil das im unmittelbaren Nachbarland Ungarn, mit dem Österreich ja auch historisch sehr eng verbunden ist, nicht mehr der Fall ist. Und ich glaube, wesentlich und sinnvoller gerade für Österreichs Positionierung auf EU-Ebene wäre es, gegenüber jenen EU-Mitgliedstaaten einzuwirken, die das Asylsystem quasi abgeschafft haben.
Ich habe es ja schon angedeutet, also die Grünen in Deutschland, die ja auch hier mitregieren in der Ampel, haben ein Problem mit den Asylzentren, wollen Ausnahmen für Familien. Wie sieht das bei den Grünen in Österreich aus? Haben die auch Probleme mit dem, was da im engeren Sinne heute verhandelt wird?
Man muss dazu wissen, dass anders als in Deutschland, in Österreich die Positionierung des österreichischen Innenministers auf EU-Ebene nicht abstimmungspflichtig innerhalb der Koalition ist. Der Innenminister wird gestellt von den konservativen ÖVP. Das bedeutet, dass die Grünen hier nur sehr bedingt Einflussbereich haben. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, gerade auch, weil das Thema Asyl innerhalb des österreichischen Koalitionsabkommens als sogenannter koalitionsfreier Raum definiert wurde. Also hier gibt es noch weniger Möglichkeit, dass der kleine Koalitionspartner einwirkt. Das stellt gerade die Grünen vor eine schwierige Positionierung, weil wir sehen, dass ein restriktiver Diskurs, ein restriktiver Asylkurs bis weit in die Mitte des politischen Spektrums Einzug gefunden hat und dass auch Lösungen bis dato nicht gefunden werden. Im Gegenteil, dass Österreich auf europäischer Ebene beispielsweise das Thema Asyl sehr gerne auch mit anderen, gar nicht damit verbunden Themen verknüpft, zuletzt zum Beispiel das Veto gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens.
Frau Kohlenberger, in einem Interview sagten Sie vor ein paar Tagen, das europäische Asylsystem sei besser als sein Ruf. Sollten wir also alles beim Alten lassen?
Ja, ich glaube, da fehlt ein wichtiger Nachsatz, der dann in der Schlagzeile nicht mehr untergekommen ist, nämlich auf dem Papier. Auf dem Papier haben wir sehr vieles in gültige Regelungen gegossen, die aber nicht umgesetzt werden. Pushbacks sind bereits jetzt schon illegal. Wir wissen bereits jetzt schon, dass das Dublin-System eigentlich gelten würde. Es kommt nur nicht mehr zur Anwendung. Selbst das Schengen-System kommt nicht mehr zur Anwendung, was eine unmittelbare Auswirkung der irregulären Migration innerhalb der EU ist. Vieles gäbe es schon, müsste aber zur Anwendung gebracht werden. Ich glaube, das ist auch ein Kernproblem innerhalb der EU27. Man spricht jetzt gerne über Reformen. Ich würde dafür plädieren, zuerst mal geltendes Recht umzusetzen. Wie gesagt, in manchen EU-Mitgliedstaaten, allen voran Ungarn, aber auch in Polen, ist es zunehmend schwierig bis unmöglich, überhaupt in ein Asylverfahren hineinzukommen. Das Asylrecht ist dort quasi ausgesetzt. Das sind aus meiner Sicht die ersten notwendigen Schritte, die da gesetzt werden müssen.
Sagt Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der Uni Wien. Mit ihr sprach ich über die Beratung der EU-Innenminister zur gemeinsamen EU-Flüchtlingspolitik heute. Litauen gehört zu den Ländern, die sich besonders stark von Russland bedroht fühlen und das nicht erst, seit die russische Armee in der Ukraine einmarschiert ist. Auch deshalb ist die NATO dort besonders präsent, angeführt von der Bundeswehr. Vor einem Jahr hat Olaf Scholz bei einem Besuch in Litauen versichert, die Bundeswehr will in Litauen noch mehr leisten.
Als Verbündete in der NATO fühlen wir uns einander verpflichtet und wir werden im Falle eines Angriffs jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen.
Und zwar mit einer deutschen Brigade. Was vor einem Jahr von Scholz und Litauens Präsident vereinbart wurde, das entwickelt sich aber immer mehr zu einem Zankapfel. Denn die Deutschen und die Litauer meinen mit deutscher Brigade vor Ort ganz unterschiedliche Dinge. Felix Wessel hat darüber in Litauen mit Politikern und Militärs gesprochen.
Mit Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad sei ihr Land umzingelt von zwei aggressiv auftretenden Staaten. Das betonen litauische Politiker immer wieder. Žygimantas Pavilionis, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im litauischen Parlament, sagt im Deutschlandfunk-Interview, sollte es von dort tatsächlich einen Angriff geben, müsste militärische Hilfe sofort erfolgen.
You just look to what happened with those occupied territories of Ukraine.
Schauen Sie sich nur an, was mit diesen besetzten Gebieten in der Ukraine passiert ist, und Sie werden verstehen, dass selbst kurzfristig nicht ausreichend wäre. Es würde einfach passieren. Wissen Sie, die Besatzer in Bucha hatten eine Liste von Menschen, die sie töten und vernichten wollten. Leute wie ich würden in 10 Sekunden getötet. Wenn die Deutschen danach versuchten, uns zu verteidigen, hätten sie niemanden, den sie verteidigen können. Nur unsere Gräber.
They will have nobody to defend, just graves of us.
Und so pocht Litauen auf möglichst viele verbündete Soldaten vor Ort. Vor einem Jahr hieß es in der gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzler Scholz und Litauens Präsident Nauseda, Deutschland sei bereit, eine robuste und kampfbereite Brigade in Litauen anzuführen, die sich der Verteidigung gegen russische Aggression widmet. Doch diese Brigade ist zum allergrößten Teil in Deutschland stationiert. Und derzeit würde es etwa 10 Tage dauern, sie komplett zu verlegen, sollte es die Bedrohungslage erfordern, so lautet die Einschätzung der Bundeswehr. Aus Sicht von Oberst Wolfgang Schmidt, dem Kontingentführer der deutschen Kräfte in Litauen, wäre das derzeit auch ausreichend.
In der NATO und auch bilateral arbeiten wir viel mit Vorwarnzeiten, mit sogenannten Anzeichen, könnte irgendwas passieren, so ähnlich wie man das auch bei der Ukraine und beim russischen Angriffskrieg gesehen hat.
Doch vielen Politikern in Litauen reicht das nicht. Und vor diesem Hintergrund kommt es immer wieder zu Diskussionen, was die Vereinbarung konkret bedeutet. In Litauen haben es viele so verstanden. Deutschland habe sich bereit erklärt, eines Tages die komplette Brigade mit bis zu 5000 Soldaten zu verlegen und nicht nur Teile davon immer wieder für Ausbildungs- und Übungseinsätze. Für Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis ist das englischsprachige Original des Kommuniqués sehr klar. Im Deutschlandfunk-Interview monierte er, dass die deutsche Übersetzung dagegen deutlich weniger verbindlich sei.
If you cannot send a brigade,
wenn ihr keine Brigade entsenden könnt, verstehe ich das. Wenn ihr bis 2030 keine Brigade schicken könnt, weil ihr gerade die größte Erneuerung der Bundeswehr durchmacht, verstehe ich das. Und wir sind bereit zu warten. Aber Freunde verstecken sich nicht zwischen verschiedenen Übersetzungen desselben Dokuments.
But friends do not hide between different translations of the same document.
Zumindest ein Teil der Brigade ist seit vergangenem Herbst dauerhaft vor Ort. In Rukla, wo auch die multinationale und von Deutschland angeführte NATO-Mission EFP stationiert ist. Bei dem Kommandoelement der Panzergrenadierbrigade 41 Vorpommern mit derzeit rund 30 Soldaten handelt es sich um ein Bindeglied zwischen der Heimat und Litauen, erklärt Oberst Schmidt.
Dieser vorgeschobene Gefechtsstand ist quasi in der Lage, sowohl die Aufgaben, die mit der Verteidigung Litauens hier zu tun haben, vor Ort zu machen, aber auch sämtliche Aufgaben wahrzunehmen, die mit der Operationalisierung der politischen Vereinbarung am Ende des Tages zu tun haben.
Dass eine Stationierung der kompletten Brigade derzeit nicht wirklich möglich wäre, ist auch in Litauen weitgehend Konsens. Es fehlt die nötige Infrastruktur. Diese werde man nun bauen, kündigte Außenminister Landsbergis an.
It's going to cost us a lot of money.
Es wird uns eine Menge Geld kosten. Es könnte sein, dass die Infrastruktur dann gar nicht genutzt wird, denn so ist gerade die Lage in Deutschland. Aber dann wäre das auch eine Mahnung, dass Versprechen eingehalten werden müssen.
Fulfilled.
Solche Aussagen sind auch in Vilnius umstritten. Aus der Opposition heißt es, es ergebe keinen Sinn, Deutschland unter Druck zu setzen. Und Präsident Nauseda hat bei einer Rede in Deutschland Ende April erklärt,
wir schätzen das starke Engagement und die Führungsrolle Deutschlands in unserer Region sehr.
Doch auch der litauische Präsident sagte vor kurzem, man baue keine Infrastruktur nur, um sie dann leer stehen zu lassen. Bis 2026 könnte man bereit sein, die komplette deutsche Brigade aufzunehmen, schätzen litauische Politiker. Doch viele hoffen, wegen der Gefahr durch Russland, bei dem Thema schneller voranzukommen.
Und noch ist die deutsche Brigade in Litauen weitestgehend in Deutschland stationiert. Felix Wessel berichtete aus Litauen.
Thank you.
Die Menschenrechtsaktivisten von Memorial sind den russischen Behörden schon lange ein Dorn im Auge, denn obwohl sie aufgelöst wurden und verboten, machen sie einfach weiter. Die Aktivisten gehören zu den wenigen, die noch öffentlich das System Putin und den Krieg gegen die Ukraine offen kritisieren. Und das wohl wissend, dass sie damit ihre Freiheit riskieren. Jetzt muss sich der Co-Vorsitzende von Memorial, Oleg Orlov, vor Gericht verantworten, wegen wiederholter Diskreditierung der Armee. Was ihn bewegt und motiviert, das hat er Christina Nagel erzählt.
Er sei vieles, lächelt Oleg Orlov auf seine bescheidene Art und Weise, aber sicher kein Held.
Ich habe auch Angst. Ich will auf keinen Fall im Gefängnis landen. Aber es gibt Dinge, die musst du einfach tun. Das ist Schicksal.
Der 70-Jährige setzt sich seit Jahrzehnten für Menschenrechte ein, für die Aufarbeitung politischer Gewaltverbrechen und staatlicher Willkür. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Stalinzeit, sondern auch um das Hier und Jetzt.
Wissen Sie, wir haben ja keinen autoritären Staat mehr, sondern einen totalitären. Jeder, der bei uns Fernsehen guckt, kann sehen, dass alles an die Stalinzeit erinnert. Andersdenkende gibt es im Prinzip nicht mehr. Auch nicht die Freiheiten, die in der Verfassung verankert sind.
Menschenrechtsorganisationen wie Memorial, die Moskauer Helsinki-Gruppe oder das Sacharow-Zentrum wurden zwangsaufgelöst und verboten, was aber nicht heißt, dass sie nicht trotzdem auf anderen Wegen weitermachen. Nach wie vor steht Oleg Orlov demonstrativ vor Gerichtsgebäuden, wenn wieder einmal Oppositionellen, Kreml-Kritikern und Kriegsgegnern der Prozess gemacht wird und prangert öffentlich Justizwillkür an. Die Machthabenden, sagt er unverblümt, hätten jede Scham verloren.
Es gibt kein Gesetz, kein Recht mehr, nur Willkür, nur ein »Wir machen, was wir wollen«.
Das System reagiert auf seine Weise darauf. Mit Ermittlungen gegen Memorialmitarbeiter wegen angeblicher Rehabilitierung des Nationalsozialismus, mit Hausdurchsuchungen, der Beschlagnahme von Computern und Datenträgern und im Fall von Orlov nun auch mit einem Strafprozess wegen wiederholter Diskreditierung der russischen Streitkräfte.
Ich habe einen Artikel geschrieben und ich bereue keinen einzigen Satz. Er ist mir richtig gut gelungen, finde ich. Ich war und bin damit sehr zufrieden.
Sagt er lächelnd, wohl wissend, wie ernst die Lage ist. In dem Artikel, der im November veröffentlicht worden ist, geht er hart ins Gericht mit dem System Putins und mit dem, Zitat, blutigen Krieg, den das Putin-Regime in der Ukraine entfesselt hat. Es ist keine verklausulierte Kritik, sondern eine Analyse, die auf den Grundsätzen basiert, denen sich Memorial verschrieben hat.
Wir verbinden die Vergangenheit mit der Gegenwart. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte von Repression und spinnen den Faden bis heute. Wir erlauben uns eine unabhängige Beurteilung der Geschichte.
Eine Beurteilung, die ebenso unerwünscht ist wie der Einsatz der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Menschenrechtsorganisation selbst. Orlov will trotz des massiven Drucks der Behörden weitermachen, solange es geht. Für eine Ausreise, die ihm viele seit Wochen nahelegen, sei es eh zu spät, sagt er ohne großes Bedauern. Die Justiz hat ihn längst mit einer Ausreisesperre belegt. Sollte er im jetzt anstehenden Prozess verurteilt werden, drohen dem 70-Jährigen im schlimmsten Fall mehrere Jahre Haft.
Oleg Orlov, der Co-Vorsitzende von Memorial, steht vor Gericht. Christina Nagel hat ihn in Moskau getroffen. Und das war's von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.